Wir erheben uns zum Gebet. Herr, heute ist der letzte Tag dieser Vorträge. Wenn es möglich ist, dann lasse doch bitte dies der herrlichste und der größte Tag sein, diese Tage. Sei du selbst in unsere Mitte, öffne Ohren, Augen, Herzen, dass dein Reden und dein heilig Wort hineindringen kann bis zu den tiefsten Tiefen unseres Daseins und unseres Wesens. Vertreibe allen Schlaf, zerstöre die Werke des Satans und höre nicht auf zu wirken an uns, in uns und durch uns, um deines Namens willen. Amen. An die Gemeinde Philadelphia. Und dann offenbart der Herr sich diese Gemeinde als der Heilige, der Wahrhaftige und der den Schlüssel Davids hat. Lasst uns das mal kurz anschauen. Der Heilige, so beginnt er. Dies sagt der Heilige. Der Herr Jesus ist der Heilige. Seine Heiligkeit ist unbeschreiblich, unbegrenzt. Gott ist ein Gott der Liebe, ist aber auch ein Gott der Heiligkeit. Und seine Gerechtigkeit reicht genauso weit, wie seine Liebe reicht. Sei der Heilige, so nennt er sich. So stellt er sich diese Gemeinde vor. Ich, der Heilige, denken wir mal an den Mose beim feurigen Busch. Er sagte, Mose, ziehe deine Schuhe aus. Denn der Grund, worauf du dich befindest, ist heiliger Boden. Da konnte Mose nicht nach Gefühlen gehen, sondern da gilt gehorchen. Da geht man nicht nach eigenen Gefühlen oder nach eigenen Entscheidungen. Da gehorcht man aufs Wort. Mose, ziehe deine Schuhe aus. Und dann tat er das. Das müssen wir lernen, wenn wir mit dem Heiligen zu tun haben. Dann heißt es, parieren, gehorchen. Und wenn er sagt, ziehe sie aus, dann haben wir als seine Kreatur, seine Hände werden, uns zu beugen und sagen, Herr, weil du so sagst, tue ich das. Ob das nun übereinstimmt mit meinen Gefühlen, mit meinem Wissen, mit meinen Ideen, mit meinen Begierden, das schadet nicht. Wenn der Heilige redet, dann folgt man. Denken Sie auch mal an den Jesaja, der wunderbare Evangelist, der den Menschen zurief, kommt, lasst uns die Sache mit Gott ins Reine bringen und wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Welch eine Botschaft, der wunderbarste Evangelist. Aber dann sah er plötzlich den Herrn hoch erhoben in seinem Tempel. Der Saum seines Kleides füllte den Raum. Und dann über den Herrn, die Seraphim. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Haupt. Zwei die Füße, mit zwei flogen sie. Hin und her im Tempel des Herrn und riefen eine dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig ist er. Jesus ist der Heilige. Und als diese begabte Evangelist, alle Evangelisten, das sah, rief er aus: Wehe mir, ich bin verloren. Ich bin verloren. So rufen nicht nur die Säufer und die Hure, sondern auch Verkündiger des Evangeliums, wenn sie mit dem Heiligen zu tun haben. Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch, unreine Lippen. In dem Augenblick, als er die Heiligkeit Gottes sah, da dachte er an seine Lügen, sein Übertreiben. Haben Sie schon mal gelogen? Haben Sie schon mal übertrieben? Nicht ganz die Wahrheit gesagt. Eine halbe Wahrheit ist schlimmer als eine ganze Lüge. Denn dies Gefährliche und Satanische. Halbe Wahrheit ist das Schlimmste, was es gibt. Halbes Gift, nur etwas Gift in einem Teller, Essen, Speise, ist das Gefährlichste. Eine Flasche volle Gift mit einem roten Zeichen drauf. Gift ist nicht sehr gefährlich. Sieht ja das kleinste Kind, das ist gefährlich. Aber wenn das Gift in der Speise ist, dann ist es am gefährlichsten. Lüge mit der Wahrheit vermischt ist das Schlimmste, was es gibt. Und er sagt, der Heilige, und da erkannte der Verkündiger des Evangeliums, der Prophet Gottes: Wehe mir, ich bin verloren. Und das war keine Scheinheiligkeit. Das war keine Heuchelei. Das war Wahrheit. Er sah sich und erkannte sich und seinen Zustand als einen Verlorenen. Und sagte: Herr, wehe mir, ich bin verloren. Das ist alles, was Gott haben will von uns, dass wir unseren Zustand erkennen, dass wir verloren sind. Und dann sandte er einen Engel mit der glühenden Kohle und reinigte seine Lippen. Haben Sie schon den Heiligen begegnet? Haben Sie schon eine Begegnung gehabt mit dem Heiligen? Haben Sie schon mal ausgerufen: Wehe mir, ich bin verloren. Wenn nicht, dann sind Sie noch verloren. Das ist die Tür hinein ins Reich Gottes. Leider gibt es so viele Menschen, die heute durchs Fenster, durch die Hintertür, durch ein Schlupfloch, vielleicht sogar das Fenster in der Toilette hineinkommen ins Haus. Das tun Verbrecher. Das gehört zu den Dieben. Nicht die zu Jesus kommen, die müssen in die Tür hinein, in den Stall. Nicht durch eine Seitentür. Da sagt man: Ja, ich bin nun Christ, mein Kind war so sehr krank, habe ich es dorthin genommen, die haben mit meinem Kind gebetet, dann wurde mein Kind geheilt und seitdem bin ich Christ. Und der Mensch ist nie, kennt keine Vergebung seiner Sünden, kennt keine Reinigung. Der weiß nicht, was Heiligung ist. Wir müssen durch die Tür, durch Jesus. Und er ist nichts anderes als der Heilige. Und diese Heiligkeit schließt alles mit ein. Das scharfe, zweischneidige Schwert, alles. Ohne die Heiligung gibt es gar nichts. Dann haben wir den verkehrten Jesus. Dies sagt der Heilige. Immer wieder erleben wir es in der Erweckung. Die kleinsten Kinder kommen unter solch eine Schuldbewusstsein, einem Schuldbewusstsein, Erkenntnis der Sünde, Ein fünfjähriges Mädchen, sechsjähriges Mädchen, schrieb und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und als ich ihn sah in seiner Herrlichkeit, so drückte sie sich aus, sah ich meine ganze Sündenlast. Meine Sünden sind so viel wie der Sand am Meer. Ein sechsjähriges schwarzes Kind. Ein Kind, das ich kannte. Von klein auf. Und das Kind kannte als ein vorbildliches Kind. Als ein gutes Kind. Und ich sagte, dieses Kind, die Hand Gottes, ruht auf diesem Leben. Da sollt ihr mal sehen, was aus diesem Mädchen werden wird. Und trotzdem, mit 6 Jahren, als sie den Herrn in seiner Heiligkeit sah, war sie sich ihrer Sündhaftigkeit bewusst. In seiner Gegenwart ist unsere Gerechtigkeit wie ein unflätig Kleid, wie ein schmutziger Lappen. Unsere Gerechtigkeit. Heilig, heilig, heilig. Und wenn wir ihn nicht hier erlebt haben als der Heilige, ist es fraglich, ob wir dort einst weilen werden in seiner Heiligkeit. So offenbart der Herr sich diese Gemeinde. Ich, das sagt der Heilige. Und als die Seraphim die Heiligkeit ausriefen, da bewegten sich die Türpfosten des Tempels. Da bewegte sich die Stätte. Wollen wir, dass die Stätte sich bewegt? Leider ist es so, nicht wie es in der ersten Urchristenheit war, in der ersten Christenheit, da beteten sie und die Stätte bewegt sich. Heute beten wir, aber die Stätte bewegt uns. Ist umgekehrt. Aber die Türpfosten, die können sich wieder bewegen, wenn der Heilige kommt. Dann der Wahrhaftige, der Heilige, die sagte, war der Heilige, der Wahrhaftige, der die Wahrheit ist, der wahrhaftige Zeuge. Der Herr Jesus braucht keine Zeugen. Er ist der Zeuge. Und wenn wir uns ins Kämmerlein zuschließen, ist er da, vor dem wir da sind. Und wenn wir die Gardine zuziehen und zuschließen, ist er da. Und wenn wir den Raum verlassen, ist er noch da. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Wahrhaftige. Eines Tages auf der Missionsstation kam ein Zauberer, ein schwarzer Zauberer. Und die Zauberer haben furchtbare Sünden. Nicht, dass ich sage, es gibt schlimmere und nicht, aber menschlich gesprochen furchtbare Sünden. Der Zulu tut alles, die Schwarzen tun alles mit Zauberei. Alles. Wenn der Mensch zur Arbeit geht, das ist ihr täglich Brot. Wenn wir Christen es so ernst nehmen, wie die Heiden mit ihrem Heidentum, dann sehe es anders aus in dieser Welt. Die tun nichts ohne die Geiste. Die tun nichts ohne Zauberei. Und wenn da eine Frau ist, die meint, der Mann, der ist etwas herrisch oder ungeduldig oder bösartig, dann geht sie zum Zauberer. Und bekommt ein Mittel, ihn zu zähmen. Dann heißt es, du schneid, dann wird sie hier geschnitten. In ihre Brust. Die Zulu sagen, das Herz sitzt hier. Dann schneiden sie da, nehmen sie etwas Blut, kratzen sich unter den Arm. Und dann noch andere Sachen vom Körper wird genommen. Und das mit Kot gemischt. Und das muss die Frau denn in seine nächste Mahlzeit tun, dass er das isst, dass er dadurch bezaubert wird. Und dann sagt der Zauberer so, mit Geld wird das nicht bezahlt, sonst funktioniert das nicht recht. Jetzt bezahlst du das mit deinem Leib. Und dann wird gesündigt. Ganz, ganz tolle Sachen geschehen da. Darum sagen wir den Zulus: Hindert eure Frau nicht, steht ihnen nicht im Wege. Bringt die zum Herrn, dass die Christen werden. Sonst werdet ihr darunter leiden müssen. Und so werden denn einige Männer bezaubert. Es kam dieser Zauberer an. Ich ging gleich zu ihm, hieß ihn willkommen. Sag, warum, wozu sind Sie gekommen? Ja, Gott hat mich gesandt. Ich soll mein Leben in Ordnung bringen. Ich sag, Gott, wo haben Sie den gesehen? Ja, hat zu mir geredet. Wie redet der dann? Ja, er hat durch einen Traum mit mir geredet. Was hat er denn gesagt? Ich muss kommen, mein Leben bereinigen. Der Tod ist nah bei. Und wehe mir, wenn ich in die Ewigkeit gehe und habe mein Leben nicht in Ordnung gebracht. Bestelle dein Haus. Bringe alles in Ordnung. Der Tag ist nah, die Stunde ist nah. Sagte, gut. Hier ist ein Mitarbeiter, gehen Sie mit ihm ins Kämmerlein und dann reden Sie und können Sie zusammen beten. Und nachdem kam er und sagte, könnten Sie auch noch für meinen Körper beten. Das haben wir dann gemacht. Er sagte, das ist seltsam. Ich konnte buchstäblich die Kraft Gottes fühlen, wie die durch meinen Körper strömte. Und alles mich verließ. Ich fühle so leicht, die Last ist weg. Da sagte, und als die Frau das sah, da sagt sie, beten Sie auch für mich. Dann, nein, 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 warte mal, so geht's nicht. Erst die Pferde, dann beide. Alles in der rechten Reihenfolge. Erst das Herz, dann der Leib. Haben Sie Ihre Sache schon mit Gott geordnet? Nein, dann gehen Sie dorthin. Erst von den geistlichen Seuchen geheilt. Erst die Sünden. Die Sünden sind viel schlimmer als der Husten und die Grippe und Arthritis. Da schadet nichts. Das bringt uns nur näher zum Herrn. Aber die Sünde trennt uns von Herrn. Hat sie das gemacht? Da waren die beiden glücklich. Da sagte er, so, jetzt gehe ich nach Hause. Ich sage, warum gehen Sie denn nach Hause? Bleiben Sie doch einige Tage hier. Nein, ich habe gefunden, was ich wollte. Ging nach Haus. Nach 2 Wochen rief der Arzt, der Chefarzt von einem medizinischen Spital an und sagte, ich habe einen alten Mann, der soll kommen. Ich war nicht dort. Die Mitarbeiter sagten es mir. Ich sagte, dies ist kein Altersheim. Wenn der so krank ist, dann wird der Arzt ihn doch nicht hierher schicken. Wir haben keine Medikamente, das ist nur ein Ort des Gebets. Aber eine lange Geschichte kurz zu machen, das nächste, der Chefarzt mit der Ambulanz, mit dem Mann, da war es dieser alte Mann. Und wieder sterbenskrank. Ich sage, was ist denn los? Ja, es ist schlimmer als vor dem. Ich sage, wie ist das denn möglich? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Krankheit ist dort in meinem Hause. Ich sage, nein, die ist nicht im Haus. Nein, mach doch keinen Witz. Ich sage, sag mir mal, haben Sie wieder gesündigt? Nein. Ich sage, der Herr Jesus hat ja gesagt, sündige ihn fort nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Ärgeres überkomme. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber als Sie dann Ihr Leben bereinigt haben, haben Sie alles bereinigt. War keine halbe Sache. Wir bekennen ja leicht, dass das Kleine, aber die wichtigen Sachen, das Schlimme nicht, das ist eine schlechte Geburt. Eine schlechte Geburt. Das können wir von einer natürlichen Geburt lernen. Wenn ein Kind geboren wird, dann kommt es in der rechten Art und Weise. Erst mit dem Kopf und nicht nur eine Hand oder ein Fuß. Da ist das Kindesleben in Gefahr. Gesunde Geburten haben wir nötig. Wenn Sie beichten und bekennen, bekennen Sie mit der größten Sünde. Mit der schlimmsten Tat. Und gehen Sie nicht um den Brei herum. Bringen Sie die Wahrheit ans Licht. Und wenn der Kopf der Sache ans Licht gebracht worden ist, dann kommt das andere von selbst. Da dann drückt man sich nicht und entschuldigt sich nicht und rechtfertigt sich nicht und weist nicht mit dem Finger auf den Nächsten, sondern mit der Wahrheit ans Licht, die schlimmste Sache zuerst. Dann gibt es eine gesunde Geburt, der Wahrhaftige. Dann sagte ich, lieber Mann, sag mal, als du auf den Weg gehst, ich weiß ja, wie es oft mit Männern und Frauen geht. Das ist ein Katze-und-Hund-Verhältnis sehr oft. Warum die überhaupt geheiratet haben, weiß man nicht. Aber vielleicht waren die Eltern sogar dagegen, die Verwandten waren dagegen. Aber die liebten sich so und ließen sich von keinem davon abbringen. Und jetzt haben sie genug von einem anderen. Keiner will den anderen sehen. Und ich sage, wie war das denn aus dem Weg zurück? Haben Sie sich nicht irgendwie gezankt mit der Frau? Nein, gar nicht. Ich sage, Mann, ich weiß ja, wie das Herz des Mannes ist. Hast vielleicht die Frau gerufen, sie ist nicht sofort gekommen. Und dann hat es dir nicht gefallen. Dann ist da etwas geschehen im Herzen. Nein. Ich sage, nichts. Nein, gar nichts. Ich sage, das ist seltsam. Selten, dass man Männer findet, die Engel sind. Die keine Sünden haben. Aber es gibt einige Ausnahmen. Es gibt tatsächlich so. Man hat nicht immer das Vorrecht, solche zu begegnen. Ich weiß nicht, hier in Deutschland gibt es vielleicht auch einige. Ich dachte, nun binden Sie mir die Hände und die Füße. Der Herr Jesus sagt, wenn jemand krank ist, bekenne eine dem anderen eure Sünde und betet für einander. Wir müssen beginnen, wo Jesus beginnt. Und nicht umgekehrt. Beginnen mit dem A, enden mit dem Z. Vor einiger Zeit begegnete mir ein Mensch aus Sambia, das ist ein Staat in Afrika. Ich sagte, wie geht es dort in Sambia? Da sagt, ach, wie kann es gehen in einem Land, wo es mit Z beginnt und mit A endet. Also, so kann es auch im geistlichen Leben geben, dass man sagt, ja, was kann man dort denn erwarten von solch einem Christen? Ich sage so, ich werde für Sie beten, wenn Sie Ihr Leben ins Klare gebracht haben. Eines Tages plötzlich hörten wir ein großes Geschrei, liefen hin. Ich dachte, das ist ein Verrückter, der schlägt vielleicht die anderen. Oder ein Epileptiker, der einen Anfall bekommen hat. Der Raum, der Saal war voller Menschen, schon im Gang. Man musste sich hindurch drücken und da kam ich im Saal, wo dieser alte Mann, dieser Zauberer, lag. Mit seinem Rücken gegen die Mauer, seine Füße, ein Bein links, ein Bein rechts, hing vom Bett herab, aber die Augen, als ob die aus dem Kopf sprüngen. Ich sag, was ist bloß los? Da kam die Frau schon, die sagte, mein Kind, das ist die Art und Weise, wie die Zulus reden. Mein Kind, was wird aus mir? Nun gesteht er es selber ein. Ich habe ihn gerechtfertigt als sein Bruderstab. Nun sagt er, dass er ihn tatsächlich gemordet hat. Dieser alte Zauberer war die ganze Zeit seines Lebens nicht einmal in die Kirche gegangen, nicht eine Wortverkündigung gehört, Analphabet, keine Schulung, gar nichts, ein roher Heide. Da sagte er, oh, das Blut, das ruft zum Himmel und ruft meinen Namen aus. Ich habe so und sowieso den Mann getötet. Er sagt, ich kann das aber nicht verstehen, ich war doch allein. Ich habe dafür gesorgt, dass keiner mich sieht, dass keiner davon weiß. Aber der wahrhaftige Zeuge sagt, er war zugegen, als ich sein Blut vergoss. Dieser Mann, der weiß nichts vom wahrhaftigen Zeugen. Dieser Mann weiß nichts vom Heiligen. Dieser Mann, der weiß nichts vom Blut, das gen Himmel schreit. Alle diese biblischen Wahrheiten, die erlebte er da in seinem Zustand. Die Augen waren so groß. Und dann sagt er, oh, das Blut des Zweiten, den ich ermordet habe, schreit auch gen Himmel. Was wird aus mir? Wehe mir! Und der wahrhaftige Zeuge sagt, er ist Zeuge. Und die Frau, wie eine Maus aus dem Zimmer gelaufen, sagt, was wird aus mir? Die Brüder sind zum Zauberer, zur Hexe gegangen. Die Hexe hat gesagt, der Mann ist schuld daran. Ich habe den Mann verteidigt und gesagt, mein lieber Mann, der kann doch solches nicht tun. Der ist nicht solch ein Verbrecher und Mörder. Aber jetzt gesteht er selber ein. Die Brüder werden mich umbringen und sagen, ich steckte mit ihm durch. Und dann fängt der Mann an, er sagt, oh, die Frau von jenem Mann, mit der habe ich gehurt. Und mit Frau sowieso habe ich gehurt. Da habe ich gesagt, all die unverheirateten Kinder raus, die jungen Leute, die sollen nicht solches hören. Und die jungen Leute. Und er rief, er nannte eine Frau nach der anderen. Da waren viele Menschen im Raum. Sie standen überall. Aber es war, als ob er alleine war. Als ob Hände ihn wie die alten Frauen, die gewaschen haben, das Zeug gewrungen haben, als ob die Hände auch ihn am Kragen hatten. Und da kam alles heraus, was drinnen war. Und dann die jungen Mädchen, die er verleitet hat. Sagt, das Mädchen war eine Jungfrau. Ich habe das Mädchen geschändet. Die nächste, die ganze Sippe, von groß bis klein, haben dir etwas geschmeckt vom Tage des Gerichts. Und er sagt, oh, die Kuh, ich habe die gemolken. Die saure Milch habe ich gegessen. Wir steuerten ihn und sagten, seien Sie doch bloß still. Je mehr wir steuerten, je lauter wurde es. Wir gossen Wasser sozusagen darauf, aber das Wasser verwandelte sich nicht in Wein, sondern in Öl. Und es brannte desto mehr. Eine, der neben ihm lag, ein Mann, der meinte, das wäre ein Witz und fing an zu lachen. Aber mit solch einer Schärfe bedrohte er diesen Mann und sagte, du wagst es zu lachen? Siehst du ihn nicht? Er sah ihn, wir sahen ihn nicht. Wenn sie auch ins Grab gehen und haben diesen wahrhaftigen Zeugen nicht gesehen, noch erkannt, diesen Heiligen, die Stunde wird anbrechen, wenn sie das erleben werden. Vor Himmel und Erde. Dann werden sie sich nicht schämen, um mit der Wahrheit ans Licht zu kommen. Sie werden das wissen. Ich bin der Heilige, das sagt der Heilige, der wahrhaftige Zeuge. In Offenbarung 6, Vers 9, nachdem das fünfte Siegel geöffnet wurde, sagt Johannes, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, riefen mit lauter Stimme, bis wann, heilige und wahrhaftige Herrsche, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen. Sie sahen den, der David Schlüssel hatte, der Herrsche, der König der Könige, und sagten, so riefen die Seelen, die gelitten haben, geschlachtet worden sind, um das Wort des Gottes willen, ihres Zeugnisses willen, sind verfolgt worden und sagen, oh, du Heilige und du wahrhaftige Zeuge, wann wirst du unser Blut rächen? Es gibt einen Tag, wo Jesus heute schweigte, aber wo er es rächen wird. Das gibt es ganz gewiss. Da gibt manches in der Bibel, da heißt es sogar, die einen ungerechten Lohn bekommen, nicht den Lohn, den sie eigentlich bekommen sollen, der schreit zum Himmel. Und das wird er einmal rächen. Hure, Diebe, Lügner, mit denen wird er ganz gewiss eines Tages abrechnen. Sagen sie nicht, er hat ihre Sünde vergessen. Der bewahrt sie auf. haben Sie etwas, sind Sie oder haben Sie sich vergangen, was Verkehrtes gemacht? Sagen Sie nicht, die Jahre bedecken das. Ganz gewiss nicht. Die Jahre und Zeit deckt keine Sünde, das tut nur das Blut Jesu, wenn sie ans Licht gebracht werden. Dann wird die Sünde hinweggetan. Der Tag der Rache, der kommt, ganz gewiss. Sorgen Sie, dass vor dieser Tag anbricht, dass Sie Ihr Leben bereinigt haben. Sonst sieht es böse aus. Bis in alle Ewigkeit für Sie. Wann wirst du unser Blut rächen? Wann wirst du richten? Der Tag, der kommt. Er sagte, ich den Schlüssel Davids habe. Herrsche auch in der Politik, in der Gemeinde, in der ganzen Welt und in der Politik. Ein jeder muss das wissen, auch die politischen Leiter müssen wissen, dass ihre Sache in Jesu Hand ist. Sie sind auch ihm Verantwortung schuldig. Er hat ihre Schlüssel. Die regieren nur so lange, wie er es will. Bis er sagt, stopp, und wenn es der Kommunist ist, und wenn es die Russen sind, und wenn es wer ist, er sagt, halt, bis hierhin und nicht weiter. Nur so lange. Er öffnet die Türen, er schließt die Türen und hat auch die Tür geöffnet, dass wir jetzt hier sind. Und dass die Gemeinde hier ist, ist auch nur, weil er die Tür geöffnet hat. Er kann sie aber auch schließen. Und das kann das Ende vom Lied sein. Er kann aber auch die geschlossene Tür öffnen. Ihm ist nichts unmöglich. Er hat die Schlüssel sogar des Lebens und des Todes hat in seiner Hand. Er ist der Herr, der regiert. Die Schlüssel für die heutige Zeit und fürs Jenseits. Die 10 Jungfrauen, die 5 Törichten, waren auch Jungfrauen, gingen den Herrn entgegen, waren nicht bereit, nicht erfüllt mit Öl, mit dem Geiste Gottes. Die Lampen gingen aus, das Zeugnis ging aus, alles lief aus. Da hatte die Tür geschlossen, sagt, öffnet uns, er sagte, nein, ist geschlossen. Er, der dem Noah sagte, geh hinein in die Arche. Die Elefanten gingen hinein. Die Kamele gingen hinein, aber die Menschen nicht. Seltsam. Seltsam. Selbst das Kamel ging hinein. Aber der Mensch mit einem gesunden Verstand ging nicht hinein. Die spotteten. Die sagten, ach, das ist wohl ein Märchen, der ist verrückt. Baut ein Schiff aufs trockene Land. Mit dem stimmt es nicht hier. Der ist nicht mit seinen Boden auf den Füßen. Der ist nicht nüchtern. Sagt der Herr, du gehst hinein mit deinem Haus. Die anderen aber nicht. Aber der Löwe kam. Sogar das Kamel kam. Der Esel kam. Das Schwein kam. Aber sind sie schon hineingegangen oder noch nicht? Er hat die Schlüssel. Vielleicht kommen sie eines Tages, wenn es ihnen nun an Kragen geht, wenn die Wolken sich formen, die dunklen, wenn es anfängt zu blitzen und zu donnen, dann habe wehe, wenn die Tür geschlossen ist. Denn Noah kann nichts tun. Was kann der Verkündiger des Evangeliums tun? Kann der ihnen Vergebung zusprechen, wenn der das nicht getan hat? Kann ich einem Menschen sagen, sterbe in Frieden? Und Gott sagt nicht so. Ich kann nur das lösen, was Gott gelöst hat. Das beginnt im Himmel. Der Herr sagt, was ihr auf Erden löset, wird auch im Himmel gelöst sein. In der griechischen Sprache heißt es, was ihr lösen wird, ist das, was schon im Himmel gelöst ist. Und was ihr binden wird, das ist, was im Himmel gebunden ist. Das beginnt im Himmel. Alles lösen, alle Menschen, hat keinen Sinn und keinen Verstand, wenn Gott nicht begonnen hat damit. Er muss damit beginnen. Er hat die Schlüssel. Er hat die Schlüssel. Es heißt in der Bibel, suchet ihn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, wenn er nahe ist. Gestern Abend ist gelesen worden, heute, solange es heute ist. Heute! Verhärtet, verstocket eure Herzen nicht. Hinein, wenn er die Tür geöffnet hat. Da fragen wir nicht nach unser Herz. Herz, was sagst du? Gott ist größer als unser Herz. Dann frage ich nicht meine Frau, was sie sagt. Gott ist größer als meine Frau. Dann sage ich nicht, frage ich nicht meinen Mann. Gott ist größer. Er ist größer. Er öffnet die Türen. Ein Zauberersohn, der kam zum Glauben. Dein Vater und seine Brüder haben ihn geschlagen mit den Knüppeln. Und sein Vater hat ihn verboten, du betest nicht wieder. Aber der Sohn, der tat das. Bis eines Tages sagte der Vater, ich bringe dich um, ich töte dich jetzt. Und wenn die Zulus etwas sagen, dann tun sie es. Da gibt es noch Männer. Das heißt ja, ein Mann, ein Wort. Und dann leider eine Frau, ein Wörterbuch. Aber leider geben es Männer, die auch Wörterbücher sind. Aber bei den Zulus gibt es noch mehr Männer, die einmal was sagen. Und wenn es sein muss, nehmen sie den Dolch und werfen sie den nächsten ins Herz und durchs Herz. Das machen sie einfach so. Und der Vater sagte, Sohn, du bist nicht mehr mein Sohn. Schluss! Der Sohn sagte, Vater, ich bitte um eine Antwort. Eine Frage möchte ich an dich richten, Vater. Wenn der Tod kommt und wenn die Hölle kommt, wirst du mich herausholen können. Kannst du mich erretten vom Tod und aus der Gewalt der Hölle? Der Vater sagt nein. Da sagte der Sohn, kannst du verstehen, dass ich den gehorchen muss, der die Macht hat. Und das verstand der Vater, der Zauberer war. Wenn Gott ruft, dann folgt man. Ob es einem passt oder nicht. Denn Gott ist Herr und der Herr ist Gott. Wenn er ruft, wenn er hat die Schlüssel, und dann ist es ernst, wenn er sagt, eine offene Tür, hinein. Wenn er die schließt, dann nützt alles Klopfen nicht, dann können wir uns sogar mit dem Kopf daran schlagen, wie ein Verrückter, der ins Irrenhaus muss. Uns hilft nichts. Er erinnert diese Gemeinde, Philadelphia, daran, dass er ihr eine geöffnete Tür gegeben hat. Und dadurch erkannten sie, dass alles, was sie empfangen hatten, nur Gnade war, weil er das geschenkt hatte, die offene Tür. Die waren, was sie waren, durch das, was er getan hatte. Und dann geht er zum nächsten Punkt und sagt, du hast eine kleine Kraft, nicht große Kraft, Nur eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Sehen Sie, wir denken oft anders als andere. Hey, gib mir Kraft, dass ich Berge versetzen kann. Gib mir Kraft, göttliche Vollmacht. Die Kraft, die kommt, das ist nicht so sehr das Problem. Diese Gemeinde hatte nur eine kleine Kraft. Einige sagen, da hat er sie ganz sanft getadelt. Wir sollten ja stark sein und nicht eine kleine Kraft haben. Aber ich möchte sagen, es kommt da heute Morgen nicht darauf an, wie viel Kraft wir haben. Wenn wir auch eine kleine Kraft haben, wir sollen aber sein Wort bewahren. Seinen Namen nicht verleugnen. Ob wir nun Fähigkeiten haben, große Fähigkeiten, kraftvoll sind, starke Persönlichkeiten. Darauf kommt es nicht an. Und wenn es auch nur eine kleine Kraft ist, aber sein Wort bewahren, dass die Kraft dazu reicht, dass wir sein Wort bewahren, seinen Namen nicht verleugnen. Wissen Sie, worum es geht bei uns? Da geht es nicht um große Kraft, um große Taten, sondern dass wir dem Herrn Jesus treu sind. Dass wir sein Wort behalten und in seinem Wort erfunden werden. Da geht es darum, dass wir seinen Namen nicht verleugnen. Da geht es uns darum, dass wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind, in ununterbrochene Gemeinschaft leben. Darum geht es, dass nichts zwischen ihm und uns ist. Es geht uns nicht um großen Glauben, dass wir Pegel versetzen. Nein, Jesus ist unser Leben. In seine Gegenwart zu weilen, das ist unser Leben. Mit ihm verbunden sein. Ob ich nun kleine Kraft habe oder große Kraft, darum geht es nicht. Sondern, dass ich sein Wort bewahre und seinen Namen nicht verleugne. Dass ich mit ihm verbunden bin. Dass ich ihm treu bleibe. Wissen Sie, in der Erweckung geschieht es hier oft, dass außergewöhnliche Wunder geschehen. Dass Fremde kommen und Menschen von außen kommen und sagen, mit solchen Wunden könnt ihr die ganze Welt auf den Kopf stellen. Da könnt ihr die ganze Welt auf den Kopf stellen mit solchen Wunden. Dann sagen die Christen, darum geht es uns nicht, die Welt auf den Kopf zu stellen. Ja, worum geht's euch denn? Jetzt hören wir auf, gehen allein in die Stille eine Woche lang, verstecken wir uns und gehen zu den Füßen Jesu und danken ihm für das, was er getan hat. Vielleicht ist das ein Geheimnis, warum die Erweckung schon 20 Jahre im Gange ist und immer mehr zunimmt. Das gibt Wunden, worüber ich gar nicht gesprochen habe. Wo Menschen, die gelähmt liegen, schon jahrelang keinen Finger bewegen können und vor den Augen aufstehen und laufen. Und die Menschen sagen, was macht ihr bloß mit solchen Wunden? Stellt ihr die Welt auf den Kopf? Und dann sagen die Christen, worum geht es denn? Die Welt auf den Kopf stellen. Dazu sind wir nicht berufen. Wir wollen sein Wort halten. Darum geht es. Seinen Namen nicht verleugnen. Jesus ist uns mehr wert, sogar als die Seelen. Jesus ist uns von größerer Bedeutung als das Predigen. Wenn wir im Gefängnis sind, gebunden mit Ketten, aber Jesus bei uns, dann singen wir zur Mitternachtsstunde. Wir sind nicht bedrückt. Wir sind nicht depressiv, deprimiert. Nein, Jesus ist unser Leben. Mit ihm verbunden sein ist Himmel. Er ist der Himmel. Darum hat Luther gesagt, wenn ich in den Himmel kommen werde, ich gleich fragen, wo ist Jesus? Ich habe nichts gemein mit den goldenen Straßen, die Herrlichkeit des Himmels. Wenn sie mir sagen, er ist in der Hölle, dann gehe ich in die Hölle, dann fahre ich in die Hölle und die Hölle wird mir der Himmel sein. Denn wo Jesus ist, da ist mein Herz, da ist der Himmel. Die schwierigsten Umstände, die höllischen Flammen, das wird Himmel für mich sein, wenn ich Jesus dort finde. Das Verhältnis mit Jesus, das gesunde Glaubensleben, nennen Sie es was, wir sagen etwas in Zulu, das ich in keiner anderen Sprache sagen kann. Ich suche jahrelang schon danach und kann das nicht sagen. Da sagen Sie im Zulu, Isindos Tolangopil. Man bekommt Segnungen und Sachen vom Herrn, durch dass man geistlich gesund ist, dass man geistlich lebt, dass man das Leben lebt. Bitte nicht um all die Sachen, lebe das Leben. Dann wird alles andere hinzugefügt. Das ist ein Geheimnis, lieben Freunde. Bei uns geht es nicht um vieles, gar nicht, sondern dass wir zu Jesu Füßen sitzen, wie Maria tat. Martha lief herum, ihre Schwester. Aber Maria saß dort, zu den Füßen Jesu, und hörte seine Worte. Und der Herr sagt, Maria, Martha, du kümmerst dich um so vielerlei. Eins ist Not. Sie hat das beste Teil erwählt. Es gibt viele Teile. Aber es ist nur eines, was Not tut. Haben Sie das eine schon ergriffen? Haben Sie das beste Teil schon empfangen? Es geht nicht um Ruhm, es geht nicht um Lob, es geht nicht um Tadel, sondern dass ich in ihm erfunden werde und ihm treu bleibe. Und dann fährt er fort, nachdem er sagt, du hast eine kleine Kraft. Aber das stört den Herrn Jesus scheinbar in dieser Instanz nicht. Und er sagt, aber du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Und weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Das Wort vom Harren. Was ist das? Das Wort vom Harren. Es gibt Übersetzungen, die nicht Harren gebrauchen, sondern Geduld. In der englischen Sprache Patience. Nun, was ist das eigentlich? In der griechischen Sprache finden wir das Wort Hypomone. Hypomone. Das ist mehr als nur Geduld. Hypomone. Hypo ist ein Wort, heißt unter. Mone, meno, nicht Mone, meno. Zu bleiben. Setzen Sie diese beiden Worte zusammen. Hypo, Mone, dann ist es ein Darunterbleiben, ein stetes Darunterbleiben. In der Versuchung, im Sturm, im Wirbelwind, im Durcheinander, in einem Tohuwabohu, darunterbleiben. Wie eine Frau, wenn der Mann unmöglich ist und schimpft, sie darunterbleibt. Aber wenn es denn ihr zu viel wird und sie explodiert wie eine Bombe und sagt, jetzt mir aber so viel und dann schimpft sie auch, das ist kein Darunterbleiben. Du hast das Wort vom Harren auf mich bewahrt. In den schwersten Umständen, in der schwersten Lage und Lebenslage darunterbleiben. Es donnert, es gießt, es hagelt. Darunter bleiben, um seines Namens willen. Harren, nicht aufgeben. Es wird nicht zu viel. Und wenn man ein Jahr, zwei Jahr, zehn Jahr mit einem unbekehrten Mann und dann sagt, ich kann es nicht mehr länger aushalten. Das ist lang genug. Halten Sie es aus, bis er ins Grab geht. Vielleicht schenkt er Gnade, dass Sie erst sterben. Und wenn Sie im Grab sind und er Ihre Leiche sieht, vielleicht kommt er zur Besinnung. Vielleicht. Gott kann Wunder tun, kann auch die Toten lebendig machen. Auch der Mann, wenn der tot ist. Der Welt zwar lebendig, aber Gott tot. Seien Sie treu und sagen Sie, Herr, also der Mann ist mein Missionsfeld. Und wenn ich auch mit einem Satan lebe, schadet nichts. Ich will dir treu sein bis in den Tod. Dies ist mein Los. Dies ist mein Missionsfeld. Die anderen gehen nach Afrika. Nach China. Herr, du hast mich hierher berufen und ich trage dieses Kreuz. Ich bleibe am Wort vom Harren auf dem Herrn. Das erleben wir sehr oft in Afrika, wo der Mann mit einem Knüppel kommt, aber die Frau das Wort vom Harren auf den Herrn behält. Es wird ihr nicht zu viel. Sie harrt auf dem Herrn. In schwersten Umständen. Sie lässt sich nicht vom Herrn abwenden. Weil du das Wort vom Harren auf den Herrn bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren. Sehen Sie, der Herr, der macht es sehr oft so. Er sagt sehr oft in der Bibel, wenn du, dann ich. Wenn du mich verleugnest, werde ich dich auch verleugnen. Wenn du mich bekennst, werde ich dich auch bekennen. Was wir sehen, das werden wir ernten. Wer sich meine nicht schämt, dessen werde ich mich auch nicht schämen. Weil du das Wort vom Herrn, es war schwer, fast unerträglich, Tag nach Tag, Jahr nach Jahr, einem Jahr nach dem anderen, aber ich habe das Harren auf dem Herrn bewahrt. Sagt, nun werde ich dich auch bewahren. Große Trübsal kommt übers Land. Ich werde, und Versuchung, ich werde dich aber bewahren. Weil du werde ich. Sehen Sie? Schauen Sie genau an, wie Sie Jesus behandeln. Den Stock, mit dem Sie messen oder schlagen, den nimmt Jesus aus Ihrer Hand am Tage des Gerichts. Und den wird er auf Sie gebrauchen und gegen Sie gebrauchen. Denken Sie an den König Agrippa, als Festus den Paulus rief und König Agrippa sagte, so Paulus, nun kannst du reden. Und er redete. Und das Ende vom Lied, da sagt der König Agrippa, Paulus, ich bin beinahe bekehrt. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, dann werde ich auch ein Christ. Es fehlt nicht viel, aber es fehlte so viel, dass er nicht Christ geworden ist. Es fehlt nicht viel. Und Paulus sagte, ich wünsche, Herr König, ob es viel oder wenig braucht, dass nicht nur Sie, sondern alle Christ würden, außer diese Bande. Er war ja mit Ketten gebunden. Außer diese Bande. Und nicht wie ein Prediger sagte, Paulus sagte, er wünschte, dass sie alle Christen würden, außer diese Bande, die ihn verklagt hatte. Nein, nicht die Bande, die gibt es auch. Aber wir sollen auch für die Bande beten. Auch für die Feinde. Und die uns verfluchen, sollen wir segnen. Die Böses über uns reden, sollen wir Gutes über die Menschen reden. Sodass wir Kinder des Allerhöchsten sind. Der König Agrippa geht davon unbekehrt. Es taucht nicht, wie weit sie schon reicht und wie wenig nur noch fehlt. Sie sind so weit weg vom Leben wie vom Osten, vom Westen, Süd- und Nordpol, wenn sie nicht ein ganzer Christ sind und ganz bekehrt und nicht den letzten Schritt gewagt haben. Der reiche Mann, da fehlte nur noch eines. Nur noch eines. Und traurig ging er davon. Und Jesus sagte, es ist schwer, dass der Reiche ins Himmelreich kommt. Andere Menschen sind reich in ihrer Armut. Arme Schnucke. Aber die sind so reich, die halten an ihrer Sünde, an ihrem eigenen. Schwer, dass der Mensch das fahren lässt. Aber wenn auch 99% sie dem Himmelreich nahe sind, ist noch nicht genug. Sie sind genauso weit weg von der Wahrheit, vom Leben, wie der Heide, wie der Zauberer. Nur ihr Verderben und Verdammnis kann schlimmer sein als die des Kalten, des Heiden, des rohen Heiden, weil sie schon so weit gekommen war und nicht bereit waren, auch den letzten Schritt zu nehmen. Der letzte Schritt muss genommen werden. Und nehmen Sie den, solange die Tür auf ist. Und schieben Sie es nicht auf. Die Tür kann zugeschlagen werden zu irgendeiner Zeit. Weil du denn das Wort vom Harren auf mich, das Harren auf ihn, schauen Sie auf den Herrn, Herr, stehe mir bei. Herr, schenk mir die Kraft. Schenke mir, dass ich dir treu bleibe. Schenke mir die Ausdauer, das Durchhalten bis ans Ende. Und wenn Sie meinen, nein, jetzt geht es aber tatsächlich zu weit. Hey, hilf mir. Und wann, wenn der wissen Sie, was die Männer in Afrika tun, wenn die Frau sich bekehrt hat? Eigentlich darf die Zulu-Frau sich nicht bekehren ohne Erlaubnis des Mannes, weil der Mann ist Herr. Sie darf nichts entscheiden oder tun ohne Erlaubnis des Mannes. Aber dann kommt Jesus und sagt, folgt mir, dann muss sie folgen. Aber dann schweigt sie und sagt es ihm nicht. Aber leide. Ist es Leide, Leide in Gänsefüßchen, kann sie das mit ihrem Wandel nicht leugnen. Dann sagt der Mann, sag mal, bist du Christ geworden? Sie sagt, wieso, warum? Nein, sag mir, bist du zu dem Gott der Weißen gekommen? Das nennen sie so. Das Christentum ist die Religion des Weißen. Jesus ist der Gott der Weißen. Sie will noch ausreden. Da sagte er, du kannst das nicht. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja, weil das Leben ist vollkommen verendet. Die Zulu-Frau, die kennt das nicht, wie bei den Europäern, dass die Frau dem Mann etwas vorpredigt. Das kennen sie gar nicht. In der Hinsicht sind die Heiden mehr biblisch als die Christen. Die Bibel sagt, die Frau soll ihren Mann gewinnen ohne Wort. Sie gehen gegen das Wort. Sie bewahren das Wort nicht, wenn sie ihren Mann etwas vorpredigen. Und können Sie nun verstehen, dass ihr Mann so reagiert, wie er das tut. Das Herz des Mannes ist so, vergeben Sie mir, Männer, wenn ich den Frauen ein paar Geheimnisse, ein paar Tipps gebe. Das Herz des Mannes ist so, wenn er auch weiß, die Frau ist recht, dann besteht er noch auf sein Recht. Er will nicht zugeben, dass sie recht ist. Im Herzen weiß er, sie hat recht. Aber er schlägt aus, weil er der Mann ist. Das ist doch unter seiner Würde, dass er eingestehen muss, dass die Frau recht ist. Im Herzen weiß es. Er wird es aber nicht eingestehen und zugestehen. Sorgen Sie sich denn nicht darüber. Der Herr kennt das Herz des Mannes und steht der Frau bei und sagt, weißt du, wie du ihm gewinnen kannst? Tu es nur durchs Werk, nur durch das Leben, nicht durchs Wort. Dann geht es schief, dann donnert er, dann schlägt er aus, dann schlägt er die Tür hinter sich zu. Dann will er nichts davon wissen. Aber mit den Werken. Dann kommt der Mann besoffen zurück und sagt, ich besaufe mich jetzt. Kommt besoffen zurück und will sehen, wie seine Frau darauf reagiert. Er sagt, das merke ich, die hat den Gott der Weisen angenommen. Wenn er kommt, dann sieht er ihre Schuhe, dann nimmt er den einen und wirft ihn in die Ecke, den anderen da. Aber beobachtet sie ganz genau durch die Ecke des Auges. Wenn sie eine Miene verzieht, dann sagt sie, mit deinem Christentum ist es nicht so glänzend. Und geht dieser Frau auf die Nerven. Aber sie hält an das Wort des Harrens auf dem Herrn. Sie sagt nicht, das lasse ich mich nicht zu. Gleich und gleich. Die gleiche Berechtigung. Ich weiß nicht, ob das schon hier in Europa ist. In Amerika sehe. Die haben schon eine Bibel, wo der Herr Jesus nicht mehr männlich ist. Weil das ist zum Ärgernis der Frau. Und Gott auch nicht. Er ist das Kind Gottes, nicht der Sohn Gottes. Geht ganz, ganz. The women live. Dass die Freiheit der Frau genauso ist. Nur ein gewaltiges Problem haben sie jetzt mit den Toiletten. Es war ja Apartheid, nur für die Männer und nur für die Frauen. Aber nun ist ja Gleichberechtigung. Nun müssen sie ja in eine Tür hineingehen, in die Toilette. Ja, wird manches Problem nehmen. Hat die Frau vielleicht das erste Kind, dann muss der Mann das zweite kriegen. Oder das Kind stillen. Ja, was nicht noch alles geben wird. Können wir wohl ausschauen, was der morgende Tag mit sich bringt. Aber dann sagt die Frau, ich halte an das Wort vom Herrn. Es gibt auch umgekehrt, wo der Mann ein Pantoffel hält. Und das möchten sie ja wohl nicht, dass der Mann ein Pantoffel hält. Das ist ja auch keine Ehre für die Frau. Aber einige lieben es doch. Und da leidet der Mann. Manche Männer leiden auch. Die leiden, siehe. Aber wen es auch gelten macht, das Wort vom Herrn auf dem Herrn, das soll man bewahren. Das soll man bewahren. Und die Frau mit ihren Werken redet. Ein Trunkenbold, der tyrannisch war, ein Tyrann, tierisch. Und die Frau musste die Kinder versorgen. Drei waren schon tot ins Grab wegen Hungersnot. Und der Mann, der versoff alles. Der versoff alles. Und sie dachte, was soll ich tun? Und sie kam zum Glauben. Du, gewinn ihn mit deinem Leben. Tadle ihn nicht. Wenn Gott für dich ist, er kann wieder dich sein. Der Mann kam besoffen zurück. 100 Meter entfernt schon hörte man ihn fluchen und schimpfen. Als er ins Haus kam, da hatte sie schon eine Schüssel warmes Wasser bereit. Und sagt, lieber Mann, hier ist Wasser, darf ich dir die Füße waschen? Da war er gleich vom Kopf gestoßen. Ja, was? Das Evangelium ist ja eine Kraft, wie es keine andere gibt. Keine Waffen, nichts ist wie das Evangelium. Wäscht sie ihm die Füße. Der Schleim läuft ihm aus dem Mund. wäscht auch sein Gesicht. Sie führt ihn zum Bett, das Bett mit weißen, schönen Laken, Betttüchern, gedeckt, Kissen bereit, alles. Geh ins Bett, deckt ihn zu und betet für den Mann. Den nächsten Tag geht er zu seinen Kollegen, mit ihnen zu saufen. Er sagt, du, was da geschehen, hier, was da geschehen ist. Ach, du bist ein Kartoffelheld, du bist Christen geworden. Gib mir doch einen Knüppel auf den Kopf. Da sagt der Männer, wenn sie auch eine Christin ist, die war noch nie so. Keine von euren Frauen ehrt euch, wie meine Frau mich ehrt. Ich bin wie ein König. Ich bin wie ein Held. Die beste Speise, die beste Kost. Kommt und seht. Ein Mann, der kam und sagte, Frau, wenn der Gott der Weißen das fertig bringen kann, um dich zu zähmen, was ich mit den Knüppeln nicht konnte, dann ist das etwas wert. Dann kam er mit und bekehrte sich auch. Wir hatten vor 30 Jahren einen Laien, Löwenträne bei uns in Südafrika. Der war weltberühmt. Der sagte, gib mir irgendeinen Löwen, den zähme ich. Und fügte dann hinzu, aber meine Frau, bei der glückt es mir nicht. Die kann ich nicht zähmen. Nun, wenn die plötzlich gezähmt wird, dann hat er keinen Boden unter den Füßen. Das ist solch ein Wunder. Ich mache keinen Spaß. Das ist kein Scherz. Das ist Wahrheit. Die Frau soll den Mann gewinnen, ohne Wort mit ihren Werken. Und Sie sollten mal sehen in der Erweckung. Ein Mann nach dem anderen. Vor der Erweckung waren vielleicht 3-5% Männer in den Kirchen. Und dann waren die noch im besoffenen Zustand. Aber jetzt ein Mann nach dem anderen wird gewonnen. Durch den Wandel der Frau. Und der Herr macht es der Frau ganz leicht. Und sagt, wenn der Mann auch wie ist, behandle ihn so, wie die Gemeinde den Herrn Jesus behandelt. Sagen Sie sich nur, wenn Jesus heute kommen wird, was würde ich für ihn tun? Behandeln Sie Ihren Mann so. Behandeln Sie ihn. Der wird nicht wissen, ob er kommt oder ob er geht. Der wird meinen, er ist in einer anderen Welt. Der wird sagen, Frau, geh wieder in den Gottesdienst. Ich komme mit. Und dann gibt es Männer, die heute zeugen, ich bin durch meine Frau zum Glauben gekommen. Und für die Schwarzen ist das eine Schande. Aber sie schämen sich des nicht. Denn die Frau hat das Wort vom Herrn auf dem Herrn aufbewahrt. Und wenn er sich auch nie bekehrt, schadet nichts. Ich tue es ihm ja. Ich tue es ja nicht meinem Mann. Ich tue es dem Herrn. Was ich tue, tue ich aus Gehorsam dem Worte Gottes, weil Gott so sagt, und dann werde ich Lohn im Himmel empfangen dafür. Ich tue es ja nicht dem Menschen. Ich tue es ja nicht meinem Chef. Ich habe nicht Augen, Menschenaugen vor Augen, sondern als dem Herrn. Und dann ist es nicht schwer. Dann wird das Harren auf dem Herrn nicht schwer, sondern ist ein Genuss. Du hast das Wort vom Herrn auf dem Herrn bewahrt. Vergessen Sie das nie. Ich habe nur Frau und Mann als Beispiel gebraucht. Gibt auch vieles andere. Auch im Dienst des Herrn und in der Verkündigung. Und er sagt, wenn du überwindest, gebe ich dir die Krone. Der Siegeskranz ist dein. Und dann geht er noch weiter und sagt, für die das Harren auf dem Herrn bewahren. Herr, sei wie es will. Wenn ich auch getadelt wird, wenn der Mensch schimpft, Herr, ich harre auf dich. Ich will treu bleiben. Bis in den Tod. Und es gibt keinen Chef, der so gut bezahlt wie der Chef im Himmel, bei dem solch einen Lohn gibt wie bei ihm. Der Teufel, man bekommt nichts, wenn man sündigt. Wenn Sie saufen, was bekommen Sie da? Werden ein Schwein. Wenn Sie huren, ein Hund im höchsten Stand. Wenn Sie lügen, ein Betrüger, kommen ins Gefängnis. Sie verlieren ja alles. Was bekommen sie dafür, dass sie den Teufel dienen? Gar nichts. Wird ihnen nur gereuen für alle Ewigkeiten. Aber wenn sie Gott dienen, was bekommen sie nicht dafür? Denken Sie mal daran. Denken Sie daran. An der einen Seite droht der Herr mit der Hölle, mit dem Tod. An der anderen Seite hat er die Siegeskrone, den Lohn. Er setzt alles dran. Er hat Interesse an Sie. Auf jeden Fall will er Sie im Himmel haben. Das soll Ihnen nicht verloren gehen. In Indien war ein Stammeskönig. Da hatte er einen Prinz, sein Nachfolge, sein Thronfolge. Aber das war ein Taugenichts, war ein Lump, der nur drogensüchtig war, mit den Dirnen ging und soff und was nicht alles. Das alles das Schlimmste, der größte Dreck der Welt. Da badete dieser Mann sich. Und der Vater, der sorgte sich um diesen, sagte, der kann ja nicht auf den Thron kommen. Das ist mein Thronfolge. Und nach langer Zeit sagte, was mache ich bloß? Der Überlegung, wie helfe ich diesem Burschen? Schließlich rief er seinen Sohn und zwei Soldaten. Den ersten gab er ein zweischneidiges Schwert, den zweiten auch. Dann holte er die beste Muschel. Muschel, sagt man auf Deutsch Muschel, aus dem Meer. Eine wunderbare Muschel, große Muschel aus dem Ozean. Und das feinste Öl, das beste, das teuerste, das köstlichste Öl und füllte die Muschel bis oben an. Und dann nahm er dieses vorsichtig und ging zu seinem Sohn und sagt, halt, Sohn, halt diese Muschel mit dem Öl. Vorsicht, dass kein Tropfen niederfällt. Dann stellte ihn ein Soldaten rechts und einen links zur Seite mit dem gezogenen Schwert, offenen Schwert. Und sagt, so mein Sohn, diese zwei Soldaten begleiten dich. Du gehst jetzt durchs Dorf. Du gehst und dann führte der Vater ihn, sagte ihm, dass er an dem Hurenhaus vorbeigehen sollte, am Saufgelage und wo alle seine Freunde waren. Und die Drogensüchtigen, alles dadurch, durch seine Freunde, musste hindurchgeführt werden. Und sagte, nun gehst du in die Straße hinein, durch, dann dort, zick, zack, durch das Dorf und kommst wieder hier. Aber ihr zwei Generäle, ihr zwei Generäle, wenn ein Tropfen Öl auf den Boden fällt, haut ihn den Kopf ab. Das Schwert durch das Herz. Und was der sagte, das geschah. Und da ging dieser Mann, dieser Sohn, ganz durch und kam zurück. Und der Vater wartete, wird er lebend noch kommen oder nicht? Schließlich, nach langer Zeit kam er. Er sagte zu den zwei Generälen, ist ein Tropfen Blut auf dem Tropfen Öl auf den Boden gefallen? Nein. Da sagte der Sohn, sag mir, wie ist es dir gelungen, an deine Freude vorüberzugehen? Du läufst ja aus dem Haus und schläfst dort, als du die Hure sahst. Da sagte der Vater, ich hatte keine Zeit. Meine Augen waren nur auf dieses Öl, auf diese kostbare Muschel gerichtet. Und ich wusste, es kostet mir mein Leben. Ich stürze in den Tod. Sagt, Sohn, das ist die Lektion für dein weiteres Leben. Hier geht es nicht um einen Inde-König, sondern um Jesus, der Heilige, der wahrhaftige Zeuge. Sie haben auch Menschen zur Seite. Sie haben das Wort Gottes zur Seite und Sie haben in diesen Tagen gehört, womit der Herr Jesus Sie droht. Liebe, die Köpfung dieser Generäle mit dem Schwert durchstochen und durchbohrt, als eine lange, lange Ewigkeit in der Hölle. Also, kostet, was es wolle, auf Jesus blicken, unverrückt, nicht nach rechts, nicht nach links. wehe Ihnen sonst. Vielleicht treffen wir uns nie wieder in dieser Welt, außer heute Abend. Sei es, wie es will, aber vom Throne ja. Und dann möchte ich, wenn der Herr mir Gnade schenkt, dass er mir diese Gemeinde zeigt und alle, die hier waren, ob sie gehört haben, worum es ging, ob wir uns da finden werden. Wenn Sie dies nicht verstanden haben, kommen Sie ruhig nach dem Dienst und sagen Sie mir, Elo, ich habe das nicht verstanden, wiederhole es. An der anderen Seite, hier ist die Siegeskrone, damit lockt er uns, das Höchste. Ein Mann, der kein Christ war, Ungläubige, aber medizinisch etwas wusste, sagte seinem Sohn, Sohn, ich bin darum besorgt und bekümmert, dass du rauchst. Ich weiß, was das medizinisch bedeutet. Er sagte, Vater, ich kann es nicht lassen. Ich habe schon manches Mal versucht, ich kann nicht. Da sagte mein Sohn, wenn du es eine Woche lässt, von heute ab, gebe ich dir 10.000 deutsche Mark. Es war nicht deutsche Mark, aber umgesetzt in deutsche Mark. Eine Woche, 7 Tage, wenn du von nun ab nicht rauchst, 7 Tagen, gebe ich dir 10.000 Mark. Der Sohn brauchte es sehr, er hatte nichts. Er sagt, das kann ich nicht vorbeigehen lassen. Er sagt, ich tu's, ich versuch's. Dann kam die Versuchung und er stellte sich diese 10.000 Mark vor Augen. Nachts, nach der Pfeife, im Schlaf und nach den Zigaretten greifen. Er sagte, 10.000, nur noch 6 Tage, dann nur noch 5, dann nur noch 4, dann nur noch 3, dann nur noch 2. Und es ihm gelungen, durchzuhalten. Er sah den Lohn. Mose war gelehrt in aller Weise Ägyptens. Sogar die umliegenden Nationen sandten ihre Söhne und Prinzen, um dort auf die Universität zu gehen, wo Mose auch gelehrt worden ist. Ganz Ägypten, die Freude, das Leben Ägyptens, die Sünden Ägyptens lagen ihm zu den Füßen. Aber er wählte Liebe zu leiden, die Schmach, das Harren auf dem Herrn in der Versuchung. Arm, verlassen in der Wüste als Prinz des Ägyptenlands. Denn er sah auf den Lohn. Welch Narren sind wir, wenn wir den Lohn, den Jesus uns bietet, aus dem Auge lassen. Es lohnt sich, wenn die rechte Hand ein Ärgernis ist, sie abzuhauen, den Fuß, das Auge, einäugig durch Leben zu gehen, aber in das Leben hinein, denn beide Augen und dann in die Hölle. Der Herr sagt, wer überwindet, den werde ich zum Säule machen im Tempel meines Gottes. Zu einem Säule. Wissen Sie, was ein Säule ist? Es steht fest, unbeweglich. Nicht, dass der Himmel auf ihn ruht, aber es ist wie ein Säule in dem Tempel Gottes. Nicht nur im Jenseits, auch jetzt können Sie schon im Tempel Gottes, in der Gemeinde Gottes, wie ein Säule sein. Wie ein Säule in dieser Welt, wenn alles auch drunter und drüber geht. Aber ein Mann wie eine Säule im Tempel Gottes. Und darauf, sagte, werde ich den Namen meines Gottes schreiben. Den Namen des neuen Jerusalems. Und meinen neuen Namen wird er tragen. Die ganze Welt wird es sehen können. Ich mache ihn zu einem Säulen. Nicht zu einem Wettewendischen, der mit dem Wette hin und her und Wind hin und her geweht wird. Aber wie eine Säule soll es sein im Tempel meines Gottes. In diese und in jede Welt. Und jede, auch der Analphabet wird es lesen können, den Namen meines Gottes auf ihn. Dann heißt es nicht nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern auch der Gott. Und setzen Sie Ihren Namen dazu. Sie werden ihn tragen. Gott wird Ihr Gott sein. Das neue Jerusalem. Das ist alles, das sind die böhmische Dörfer. Das können wir nicht fassen, das geht über Bitten und Verstehen. Aber das etwas Gefühl, das wir haben, dass das dazu erregt wird oder aneffekt wird. Sehen Sie, was kein Ohr gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Es geben Menschen, die Tag und Nacht arbeiten, um ein Millionär zu werden. Oder Multimillionär. Sie setzen alles dran. Die Frau ist allein zu Hause, die Kinder werden allein groß und gehen durch schwere Zeiten. Oft hungern sie. Der Mann, der sitzt an der Arbeit, wenn es ihm nur gelingen wird. Wenn ein Mensch das für eine irdische Sache tun kann, um ein Multimillionär zu werden, wie viel mehr eine Säule im Tempel Gottes, worauf der Name Gottes geschrieben wird und des neuen Jerusalems und der Herr sich nicht damit zufrieden begibt und sagt, auch meinen neuen Namen, der ein Geheimnis ist, den will ich auf diesen Mensch schreiben. Dafür sorgt er. Welch ein Tue sind wir und wie bezaubert sind wir, wenn wir dies aus dem Augen verlieren. Und wenn dieses uns nicht erweckt, und dazu treibt, mit allen Kräften, entschlossen, entschieden, für Zeit und Ewigkeit, ich verschreibe mich dir, Herr Gott. Dein will ich sein, von nun an bis in Ewigkeit. Du hast die Schlüssel, Herr. Gebrauche ihn in meinem Leben. Befreie mich, ich bin verloren. Rette mich. Du willst mich zum Säule machen. Hier bin ich. Mache mich denn. Lasst uns beten. Herr Jesus, du der Heilige, der wahrhaftige Zeuge, du der Herrscher mit den Schlüsseln in deiner Hand, auch die Schlüssel unseres Lebens, das wird nicht so enden, wie wir uns denken. Das wird nicht so gehen, wie wir uns denken. Manche Tür, in die wir hineingehen wollen, wirst du zuschließen. Und wehe, wehe, wenn wir mit dir nicht im Einklang sind und gehen mit unserem harten Kopf dagegen, der wird zerscheiden und zerbrechen. Herr, schenke, dass uns nicht der Kopf zerbrochen wird, sondern dass das Herz nun zerbricht und sagt, ja, Herr, ich übergebe mich dir. Ich habe gehört deine Stimme. Ich sage, ja, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Mach, wie du es willst. Amen.